Wir gehen tiefer hinein in das erste Buch Chronik, das eine Wiederholung ist diverser Geschichten, die bei David passiert sind. Aber nicht nur eine Wiederholung, sondern zum Teil auch andere Perspektive und andere Details. Das Interessante ist zum Beispiel, im zweiten Buch Samuel, als David die Bundeslade holt, wird das in einem Kapitel beschrieben. Bei David, im ersten Buch Chronik wird es in zwei Kapiteln beschrieben, und zwar sind die auch noch getrennt. Also in 2. Samuel haben wir die Geschichte, wo David die Bundeslade bringt, und die Geschichte der Philister, wie sie angreifen. Hier haben wir die Geschichte, David versucht, die Bundeslade zu holen, Usa stirbt, David lässt die Bundeslade erstmal stehen. Dann greifen die Philister an und jetzt holt er es. Das ist interessant, weil es uns zeigt, wie man im Orient Geschichten erzählt. Nämlich gerne so, dass man einen Abschnitt erstmal erzählt. Und dann kümmert man sich um das andere. Aber hier zeigt uns Gott, es war zuerst, dass David die Bundeslade holen wollte, hat sie stehen gelassen für 3 Monate. In diesen 3 Monaten haben die Philister angegriffen. Und dann hat er sich wieder dran gemacht. Sind wir jetzt in 1. Chronik, Kapitel 15. Und David baute sich Häuser in der Stadt Davids und bereitete der Lade Gottes eine Stätte und richtete ein Zelt für sie auf. Mit dem Zelt wird noch in Kapitel 17 wichtig, aber bis 17 komme ich heute sehr wahrscheinlich nicht. Aber David baut erstmal und er bereitet einen Ort vor. Die Bundeslade, habe ich ja beim letzten Mal auch noch mal kurz wiederholt, ist ja ein Bild für Jesus selber. Und was David hier macht, das dürfen wir auch machen. Also wir dürfen uns um uns selber kümmern, uns selber Häuser bauen, aber auch für Jesus Platz machen. Und zwar nicht einfach nur irgendwie so nebenbei, sondern tatsächlich einen wichtigen Platz. Es war David wichtig, dass die Bundeslade bei ihm in Jerusalem ist, obwohl sie ja eigentlich ins Allerheiligste gehört hätte. Aber das ist halt anders gekommen. Jedenfalls, David schafft Raum für die Bundeslade und so sollen wir auch Platz schaffen für Jesus. Jetzt in Vers 2, damals sprach David. Die Lade Gottes soll niemand tragen außer den Leviten. Denn diese hat der Herr erwählt, dass sie die Lade des Herrn tragen und ihm dienen alle Zeit. Was hat David beim letzten Mal gemacht? Er hat die Bundeslade auf Ochsenkarren geholt, weil er das von den Philistern so wusste. Und dann hat er festgestellt, das soll wohl nicht so sein, hat nachgeforscht in der Bibel und rausgefunden, die Leviten sollen es machen. Die Leviten als für Gott ausgesonderter Stamm sind auch ein Bild für uns als Gemeinde. Also ganz Israel ist ein Bild für uns als Gemeinde. Die Leviten sind ein Bild für uns als Gemeinde. Die Priester sind ein Bild für uns als Gemeinde. Es ist immer wieder wie noch ein Bild. Ja? Es geht immer näher ran. Die Leviten, die haben den Auftrag gehabt, nicht die Bundeslade, doch hier auch die Bundeslade zu tragen, aber vor allem auch die Stiftshütte von A nach B zu bewegen. Die Stiftshütte selber ist auch wieder ein Bild für Jesus. Die Stiftshütte als Ganzes und alle Gerätschaften in der Stiftshütte auch. Zumindest alle großen Gerätschaften. Und die Leviten haben die Aufgabe, die hierhin und dorthin zu bringen, weil auch wir die Aufgabe haben, Jesus hierhin und dorthin zu bringen. Dort, wo Gott es haben will. Da versammelte David ganz Israel nach Jerusalem, damit sie die Lade des Herrn hinaufbrächten an die Stätte, die er dazu bereitet hatte. Und David brachte zusammen die Söhne Aaron und die Leviten, von den Söhnen Kehat, Uriel, den Obersten, mitsamt seinen Brüdern 120, von den Söhnen Merari, Asaja, den Obersten, samt seinen Brüdern 220, von den Söhnen Gershon, Joel, den Obersten, samt seinen Brüdern 130, von den Söhnen Elizaphan, Shemaja, den Obersten, samt seinen Brüdern 200, von den Söhnen Hebron, Eliel, den Obersten, samt seinen Brüdern 80, von den Söhnen Uziel, Aminadab, den Obersten, samt seinen Brüdern 112. Also eine riesige Menge an Leuten. Und er sagt, die sollen alle dabei sein. Das ist ein sehr wichtiger Zeitpunkt in unserer Geschichte, weil jetzt die Bundeslade endlich einen Ort hat, an dem sie stehen kann. Und zwar in der Nähe des Königs, was David eben sehr wichtig war. Und so haben wir eben auch die Aufgabe, wir sollen da sein, das ganze Volk soll sich versammeln und als Leviten sollen wir es dann auch nochmal machen. Später im Buch wird noch beschrieben, was David den Leviten dann für eine Aufgabe gibt. Das hat einen Anklang heute. Und David rief die Priester Zadok und Abiathar und die Leviten, nämlich Uriel, Asaja, Joel, Shemaja, Eliel und Aminadab. Und sprach zu ihnen, ihr seid die Häupter der Sippen unter den Leviten. So heiligt euch nun und eure Brüder, dass ihr die Lade des Herrn, des Gottes Israel, heraufbringt an den Ort, den ich ihr bereitet habe. Warum diese Leute? Zadok und Abiathar sind Priester. Abiathar ist ein Nachkomme Elis. Das ist der hohe Priester zur Zeit Samuels, also als Samuel Kind war. Der Hanna zum Beispiel eben auch zugesprochen hat, dein Gebetsanliegen wird erhört. Und dann hat sie das Friedensopfer gegessen, das Dankopfer, hatte Tischgemeinschaft mit Gott, was wir hier im Abendmahl haben. Und dadurch hat sie die Gewissheit gehabt, Gott streitet für mich. Und er gibt mir tatsächlich das, was ich erbeten habe. Auch wenn es eigentlich völlig unmöglich ist und ich hätte aufgeben können schon vor Jahren. Das ist Abiathar. Aber Elis Linie ist ja verflucht worden und darum kam nun Zadok mit ins Spiel. Zadok kommt von der anderen Priesterfamilie her. Abiathar von Eli kam von Itamar, dem jüngsten Sohn Aarons. Und Zadok kommt von Eleazar, dem älteren, aber nicht dem ältesten. Denn Nadab und Abihu, die beiden Ältesten, die sind ja gestorben ohne Söhne. Aber Eleazar und Itamar, das sind die beiden, die weiter nachkommen hatten. Und dann eben die anderen, die aufgezählt wurden. Weil alle die Aufgabe haben, die Bundeslade dorthin zu bringen. Heiligt euch, das heißt, stellt euch gesondert. Macht nicht die Dinge in dieser Welt, sondern tut das, was euch heiligt. Das sind mitunter ganz unterschiedliche Sachen für uns heute. Was bedeutet es, uns zu heiligen? Das bedeutet, dass wir uns nicht darauf verlassen, was unser Fleisch von uns will. Unser Fleisch, das ist nicht nur der Körper, das ist auch unser Denken, das ist unser Fühlen. Das ist schon eigentlich eher wie der Körper, aber auf alle Fälle, unser Fleisch ist alles Menschliche. Wir sollen uns darauf konzentrieren, was will der Geist von uns? Was will Gottes Geist von uns? Also nicht unser Geist im Verstandessinne, sondern der Geist Gottes. Und das kriegen wir dadurch hin, dass wir uns in sein Wort hineingeben und plötzlich feststellen, ah, dies und das und jenes ist nicht richtig in meinem Leben, dann lasse ich es. So gut ich kann. Möglichst ganz. Jetzt gibt David eine Begründung, warum sie die Bundeslade bringen sollen. Denn das erste Mal, als ihr nicht da wart, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht befragt hatten, wie es sich gebührt. Dieser Riss, der findet sich in 13,11, da ergrimmte David, dass der Herr den Usa so wegriss, und man nannte die Stätte Peretz Usa bis auf diesen Tag. Peretz heißt reißen. Das Reißen Usas, das Wegreißen Usas. Also, damals hat Gott einen Riss gemacht, ein Wortspiel mit dem Ganzen, was damals passiert ist. So heiligten sich die Priester und Leviten, damit sie die Lade des Herrn Gott, des Gottes Israels heraufbrächten. Und die Leviten trugen die Lade Gottes auf ihren Schultern mit den Stangen, wie Mose geboten hatte, nach dem Wort des Herrn. Und David befahl den Obersten der Leviten, dass sie ihre Brüder, die Sänger, bestellen sollten mit Saitenspielen, mit Psaltern, Harfen und hellen Zimbeln, dass sie laut sängen und mit Freuden. Da bestellten die Leviten Heman, den Sohn Joels, von seinen Brüdern Asaf, den Sohn Berechias, und von den Söhnen Merari, ihren Brüdern Ethan, den Sohn Kushajas. Mit ihnen ihre Brüder der zweiten Ordnung, Zecharia, Jaaziel, Shemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaja, Maaseja, Matitja, Eliphelehu, Mikneja, Obed-Edom, Jehiel, die Torhüter. Die ersten drei, die genannt werden, die sind ganz wichtig. Die sind die Anführer über die einzelnen Leviten aus den drei großen Sippen der Leviten. Und die drei finden wir hinterher in den Psalmen wieder. Asaf ist euch wahrscheinlich schon eher ein Begriff. Heman und Ethan haben nicht so viel geschrieben. Ich glaube, jeweils nur einen Psalm. Aber von Asaf kommen die meisten Psalmen nach Davids Psalmen. Das ist nämlich die Aufgabe der Leviten. Die Aufgabe ändert sich, als sie nicht mehr die Bundeslade durch die Gegend tragen und halt nicht mehr an der Stiftshütte dienen, um den Priestern zuzuarbeiten. Das Zweite machen sie schon noch, aber das Herumbringen, das wird halt schwierig. Und darum kriegen sie eine neue Aufgabe, die aber genau das Gleiche bewirkt. Sie singen. Da, wo wir singen, und zwar, wo wir von unserem Herrn singen, da bringen wir ihn zu den Leuten. Und mitunter einfach nur zu uns selbst. Das ist aber mitunter auch sehr wichtig, weil dort, wo Jesus unter uns ist, da kann er wirken. Das ganze Matthäus-Evangelium hat ein Thema. Nämlich, das finden wir in Kapitel 1 schon, als davon die Rede ist, dass Maria schwanger ist als die Jungfrau, und dann zitiert Matthäus aus dem Jesaja-Buch und sagt, es erfüllt sich, dass die Jungfrau schwanger werden soll und ein Kind gebiert. Und den sollen sie nennen Immanuel, das heißt übersetzt Gott mit uns. Und dann zieht sich das durch, an diversen Stellen kommt Jesus hin und ist mit ihnen. Die netteste Verheißung mittendrin im Matthäus-Evangelium ist 18,20, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und dann ganz zum Schluss des Matthäus-Evangeliums sagt er, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Alles zusammen. Das bringt Gott fertig. Und dort, wo Gott unter uns ist, da, wo er bei uns ist, da kann er seine Zeichen und Wunder tun. Das können wir bei Jesus sehen. Da, wo Jesus war, da sind Zeichen und Wunder passiert. Und später, als der Heilige Geist kam, war er auch weiter da. Und wo der Heilige Geist ist, können auch Zeichen und Wunder passieren. Warum passieren sie heute nicht so? Das ist jetzt mal ein anderes Thema. Ich sage es nur so viel. Wir lassen nicht unbedingt Gottes Gegenwart so sehr zu. Das können wir aber zum Beispiel dadurch, dass wir singen. Darum ist es auch so wichtig, vor Bibelabend, vor der Predigt, vor anderen Sachen zu singen. Selbst wenn wir nicht ordentlich singen können. Die Bibel sagt, lobt Gott mit fröhlichem Schall. Andere Übersetzung im Englischen heißt es, make a joyful noise, also macht einen fröhlichen Lärm. So, ab Vers 19 geht's weiter. Denn Heman, Asaf und Ethan waren Sänger mit kupfernen, hellklingenden Zimbeln. Zechariah aber, Jaaziel, Shemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maaseja und Benaja mit Psaltern zu spielen. Matitja aber, Eliphelehu, Mikneja, Obed-Edom, Jehiel und Asaja mit Harfen von acht Seiten zu spielen. Kenaja aber, der Levitenoberste, der Singmeister, unterwies sie im Singen, denn er verstand sich darauf. Und Berechja und Elkanah waren Torhüter bei der Lade. Aber Shebania, Joschafat, Netanel, Amersai, Zechaja, Benaja, Eliezer, die Priester, bliesen mit Trompeten vor der Lade Gottes. Und Obed-Edom und Jehia waren Torhüter bei der Lade. Ich könnte jetzt aus all dem, was hier aufgezählt wird, einen ganzen Bibelabend machen. Aber das sei ich euch jetzt mal überlassen, da weiter nachzuforschen. Weil nämlich diese einzelnen Sachen nochmal ganz interessante Sachen, ganz interessante Dinge haben. Ich kann dazu zum Beispiel empfehlen, für die Leute, die Englisch können, blueletterbible.org. Da kann man alle möglichen englischen Übersetzungen holen. Wenn man sich das Ganze als App holt, hat man auch Lutherdeutsch, Luther 1912, immerhin, und kann dann auch Interlinearübersetzung, also Wort für Wort Übersetzung gucken und dann aber auch bei den einzelnen Worten auf Englisch die Bedeutungen der Worte finden. Und dann einfach mal nachgucken, was steckt alles drin in diesen Worten, kupferne, hellklingende Zimbeln zum Beispiel. Kupfer ist das Metall, das für den Altar gebraucht wurde, für den großen Opferaltar. Kupfer oder Messing oder Bronze spricht vom Gericht. Dass das Gericht aber auch laut klingt. Oder die Psalter, die Gebete. Die Harfen von 8 Saiten. Und dann kann man nochmal gucken, was bedeutet eigentlich 8? 8 ist der Neuanfang. Weil Gott uns ja immer wieder einen Neuanfang schenkt. Und dann das Singen. Habe ich auch schon gehabt. Jetzt habe ich natürlich nicht nachgeguckt. Es gibt 2 Worte im Hebräischen. Shir und Samar. Und die können unterschiedliche Sachen bedeuten. Also beides heißt Singen, aber das eine ist eher der Gesang, das andere ist das einzelne Lied. Und beides ist wichtig. Dass es Allgemeingesang gibt, aber dass es auch einzelne Lieder gibt. Oder Torhüter sein. Und dann mal gucken, Torhüter, wo kommt das vor? Zum Beispiel Psalm 84, ich will lieber das Tor hüten in meinem Herrenhause, als wohnen in der gottlosen Hütten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Und all diese Dinge, diese Kleinigkeiten, dürft ihr mal genauer nachgucken. Vers 25. So zogen David und die Ältesten Israels und die Obersten über 1000 hin, um die Lade des Bundes des Herrn heraufzuholen aus dem Hause Obed-Edoms mit Freuden. Nicht duckmäuserisch, sondern mit Freuden. Warum? Gott kommt nach Hause. Was für eine geniale Angelegenheit. Gott wohnt unter seinem Volk. Damals nur an einem bestimmten Ort, heute wohnt er in jedem einzelnen Christen. Und wie viel wir dann da zulassen, trägt dann dazu bei, wie viel wir halt auch in unserem Leben sehen. Aber mit Freuden. Weil wir dieses unglaubliche Privileg haben, dass der Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, sich dazu herablässt, bei seinen Geschöpfen und bei uns sogar in seinen Geschöpfen zu wohnen. Und weil Gott den Leviten half, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, opferten sie 7 junge Stiere und 7 Widder. Und in 2. Samuel lesen wir sogar, alle 7 Schritte wurden die Tiere geopfert. Völlig unproduktiv. Aber Lobpreis muss nicht produktiv sein. Lobpreis muss tatsächlich nicht unbedingt heißen, jetzt müssen wir hier 150 Lieder hintereinander singen, um die ganze Theologie durchzubringen. Sondern man kann tatsächlich das machen, was bei manchen Lobpreisleitern in Amerika immer als Witz gemacht wird. Wird halt die Bridge 50 Mal gesungen. Aber wenn es darum geht, Gott groß zu machen, nicht darum, wie ich mich dann damit fühle, das ist wieder was anderes. Aber wenn es darum geht, Gott groß zu machen, Jesu Opfer groß zu machen, kann man das Ding 100-mal singen. Dann kommt es zwar irgendwie nicht voran, so wie man gerne hätte, aber es funktioniert trotzdem, weil Gott damit geehrt wird. Und David hatte ein Obergewand aus feinem Leinen an, desgleichen alle Leviten, die die Lade trugen, und die Sänger und Kenaja, der Oberste beim Gesang der Sänger. Auch David trug den leinenen Priesterschurz. David ist doch gar kein Priester. Ah, ja, aber als König ist er der oberste Repräsentant. Und zwar der weltlichen Macht. Und das ist dann auch nochmal ganz interessant zu sehen. Als Gesalbter hat er nochmal eine ganz andere Aufgabe. Also nicht tatsächlich den Priesterdienst. Das haben wir bei Saul gesehen, haben wir bei König Usia gesehen. Das sehen wir dann jetzt ja nochmal, wenn wir da wieder ankommen in 2. Chronik. Aber trotzdem hat der König eine priesterliche Aufgabe. Wir haben es auch gesehen, Davids Söhne haben auch schon Priesterdienst vorsehen. Und der Priesterdienst ist wesentlich mehr als nur das Opfer. Der Priesterdienst ist ganz grundsätzlich Gott vor den Menschen vertreten und die Menschen vor Gott zu vertreten. Und hier steht David als Repräsentant des Volkes und er ist vor Gott da. Und er tanzt. Kommt gleich noch. So brachte ganz Israel die Lade des Bundes des Herrn hinauf mit Jauchzen, Posaunen, Trompeten, mit hellen Zimbeln, mit Psaltern und Harfen. Als nun die Lade des Bundes des Herrn in die Stadt Davids kam, sah Michal, die Tochter Sauls, zum Fenster hinaus, und als sie den König tanzen und spielen sah, verachtete sie ihn in ihrem Herzen. David, der große König, der so gewaltige, prächtige Gewänder anhaben konnte, hat einen einfachen Priesterschurz an und tanzt wie ein Verrückter vor Gott. Und Michal, die ja extra wiedergekommen ist zu David, guckt nur raus und verachtet ihn. Und wir lesen dann im Parallelbericht, dass David nach Hause kommt und sie ihn richtig sarkastisch begrüßt. David relativ gekränkt darauf reagiert. Und dann heißt es von Michal hatte ihr Leben lang keine Kinder. Weil sie nicht bereit war, sich hinabzulassen, sich zu demütigen auf Davids Niveau, sondern weil sie auf hohem Ross bleiben wollte. Dadurch hat sie dann nicht diese Freude bekommen, die Frauen haben dürfen, wenn sie Kinder kriegen. Auf der anderen Seite, hätte sie sich noch gedemütigt, hätte Gott ihr verziehen und hätte ihr auch das wieder schenken können. Und das ist das Schöne. Gott ist es, der den Mutterleib verschließt und der ihn auch öffnet. Manchmal, keine Ahnung warum, funktioniert es halt nicht. Und dann braucht es manchmal nur einen Anstoß von Gott. Und dann klappt es doch. Das ist das Wunderbare. Gott kann solche Wunder tun, die wir ihm gar nicht mehr zutrauen, wo wir manchmal echt aufgegeben haben. Aber es funktioniert. Das sehen wir durch die ganze Bibel. Wir haben lauter Beispiele von Frauen, die es eigentlich nicht machen konnten, bei denen Gott es dann doch gewirkt hat. Und Michal ist das einzig negative Beispiel. Aber als Bild eben für uns auch, wo wir nicht bereit sind, uns zu demütigen und sowas zu machen, vor Gott gewissermaßen verrückt zu sein, da wird's nichts. Also auch als Warnung für uns. So, Kapitel 16. Und als sie die Lade Gottes hineinbrachten, setzte man sie in das Zelt, das David für sie aufgerichtet hatte, und opferte Brandopfer und Dankopfer vor Gott. Und als David die Brandopfer und Dankopfer beendet hatte, segnete er das Volk im Namen des Herrn. Also, Brandopfer und Dankopfer, die Opfer stehen ja auch alle für Jesus in ihrer gewissen Form. Das lasse ich jetzt. Und das Dankopfer, das ist nochmal, Das ist auch eins der Brandopfer, aber es ist halt nochmal ein anderes, weil man dort Tischgemeinschaft hat mit Gott. Das ist das, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Dankopfer oder Friedensopfer. Das bei dem Hanna dann wieder mitgegessen hat, nachdem sie die Zusage von Eli bekommen hat. Tischgemeinschaft mit Gott. Und das kann nicht nur der Priester haben, der hat das bei fast jedem der blutigen Opfer, sondern das kann jeder Israelit haben. Jeder Israelit kann mit Gott Gemeinschaft haben. Und man kann von diesem Opfer, wenn man es dann gekocht hat, kann man sogar mitnehmen. Also man muss dann natürlich gucken, wie lange es erhalten kann, dass man nicht zu lange damit wartet. Aber selbst jemand, der krank zu Hause liegt, kann dann noch ein Stück von der Keule des Dankopfers kriegen und weiß, Gott kämpft für mich und kann dadurch gesund werden. Darum ist das übrigens nochmal ganz toll. In der katholischen Kirche, da kommt der Priester tatsächlich auch zu den Leuten nach Hause und reicht ihnen dort die Kommunion. Weil die tatsächlich noch ein bisschen mehr Ahnung davon haben an dem Punkt, was es bedeutet, dass Jesus gesagt hat, das ist mein Leib. Weil sie irgendwie noch ein bisschen mehr wissen, das ist das Opfer für uns. Und von dem Opfer, da können wir uns wesentlich mehr erwarten, als wir vorher gedacht haben. Und dann segnet David das Volk. Weil wir dazu berufen sind, wir sollen die Leute segnen. Und wenn wir keine Ahnung haben, was wir den Leuten sagen sollen, ganz interessant und ganz wichtige Verse. Einmal aus dem Psalm 121, Vers 7 und Vers 8. Na, der Herr behüte dich vor allem Übel, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Oder der Segen, den ich hier immer nach dem Bibelabend spreche, den ich auch immer nach den Gottesdiensten spreche, wenn ich predige, weil ich den so sehr gern habe, der aaronitische Segen, den die Priester sprechen sollen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und ich nehme diesen Segen und keinen anderen, oder vor allem keinen selbstformulierten, weil ich mir sage, besser als Gott kann ich es nicht formulieren. Sollen andere ruhig meinen, sie könnten es besser formulieren? Am besten noch mit Reim oder was auch immer. Aber ne, ich bleibe bei dem. Und zwar auch genauso, wie es in der Bibel steht. Manche sagen dann, oh, da muss doch ein Euch hin, weil das ganze Volk ist gemeint, soll ja nicht zu individualistisch sein. Hat Gott aber auch beides gemeint. Er hat das ganze Volk gemeint und jeden Einzelnen. Und er teilte aus an jedermann in Israel, an Männer und Frauen, ein Brot, ein Stück Fleisch und einen Rosinenkuchen. Auch alles voll Symbolik. Das Brot. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ein Stück Fleisch. Er teilt aus von dem Fleisch der Dankopfer. Jeder kriegt ein Stück Fleisch vom Dankopfer, weil damit klar ist, Gott hat einen Teil bekommen, die Priester haben einen Teil bekommen und jeder aus dem Volk kriegt auch einen Anteil davon, weil dadurch klar ist, ich habe mit Gott Tischgemeinschaft und nun ist er verpflichtet, mir beizustehen. Und darum gibt David jedem ein Stück mit, damit jeder selber weiß, es gilt für mich. Und nicht nur jedem Mann, sondern auch jeder Frau. Das ist auch wichtig. Und ein Stück Rosinenkuchen. Rosinenkuchen, auch ein Stück Brot, aber mit Frucht drin. Trauben, erstmal für den Wein, der ja dann das Blut Jesu ist beim Abendmahl, aber auch die Trauben als die Frucht des Geistes. Also eine einzelne Traube, nicht die kleine, sondern die große Traube mit den vielen kleinen Früchten dran, das ist die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Langmut, Keuschheit, Freundlichkeit. Hab's falsch gesagt, aber auf alle Fälle in die Richtung geht's. Kriegt jeder von David. Und was ist David? Der ist ein Bild für Jesus. Das teilt Jesus an jeden Einzelnen aus, wo er zu Gast sein darf, wo er unter uns sein darf, wo er bei uns sein darf. Wieder ein Grund, warum ich es so wichtig finde, dass wir Abendmahl feiern können hier. Und warum ich es... Ja, ich finde es gut, dass wir allmählich wieder mehr Abendmahl feiern. Wir sollten es bloß mehr schätzen lernen. Und es hat gar nichts mit dem, ja, ich will, dass es mir was Besonderes ist. Ich brauche Jesus jeden Tag. Wir brauchen jede Stunde, also am besten wäre stündlich Abendmahl oder noch häufiger. Das braucht es natürlich nicht, aber jeden Tag aufs Neue, dass wir uns daran erinnern und der unsichtbaren Welt damit auch verkündigen, ihr habt keinen Anspruch. Und er bestellte einige Leviten zu Dienern vor der Lade des Herrn, dass sie priesen, dankten und lobten den Herrn, den Gott Israels, nämlich Asaf als Vorsteher, Zecharja als Zweiten, Jahaziel, Shemiramot, Jehiel, Matitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom und Jehiel mit Psalmen und Harfen, Asaf aber mit hellen Zimbeln. Die Priester Benaja und Jahaziel aber alle Zeit mit Trompeten zu blasen vor der Lade des Bundes Gottes. Also laute Musik lobt Gott mit fröhlichem Schall, wie es eben in Psalm 33 heißt. Dann, übrigens, den Vers danach mag ich auch so sehr. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Also Gottes Wort ist wahr, wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss. Also auch dieses wahr, das Wort ist fest, darauf kann man bauen. Darauf können wir stehen, selbst wenn alles andere nicht so aussieht. Aber auf das Wort Gottes hin können wir es tun. Zu der Zeit ließ David zum ersten Mal dem Herrn danken durch Asaf und seine Brüder. In einer gewissen Weise wird Asaf jetzt eingesetzt als Lobpreisleiter. Und was jetzt folgt, ist ein Mischmasch aus den Psalmen 105, 96 und 106. Da ich die Psalmen nicht so genau kann, kann ich euch jetzt nicht sagen, wo was anfängt und wo was aufhört. Aber wir gehen es jetzt einfach durch. Und ich hoffe, ich bohre nicht zu tief, weil sonst sind wir übermorgen noch nicht fertig. Danket dem Herrn. Da fängt es schon an. Danken. Und dieses Wort danken, das ist so ein ganzheitliches Danken. Das bedeutet das Hinausdrücken, dass man es voranprescht. Danket dem Herrn. Ruft seinen Namen an. Da verweise ich gern auf das, was ich letztes Jahr in Schnittlingen gemacht habe. 8 Abende zu Gottes Erlösernamen. Der erste Abend war, was heißt es eigentlich, Gottes Namen anrufen? Kurzform. Ich rufe Gott bei seinem Namen, Jahwe, ich bin, der ich bin, weil ich weiß, das ist der Name, mit dem er sich als der Erlöser Israels bezeichnet hat, der sich schon vorher Abraham, Isaac und Jakob vorgestellt hat. Und dann berufe ich mich auf den Namen, weil ich weiß, der Name ist Programm. Und dann kommen die 7 Namen hinten dran. Was bedeutet das denn? Es gibt es auch noch an diversen anderen Punkten, wo Gottes Name mit anderen Sachen in Verbindung steht. Aber gerade diese Namen, der Herr ist Friede, der Herr ist nur mein Versorger, der Herr ist mein Hirte, der Herr ist da. Das wäre das Immanuel übrigens mit Jesus. All das sind die wichtigen Sachen, auf die ich mich berufen kann. Wenn ich seinen Namen anrufe, berufe ich mich auf seinen Namen und sage, du hast mir zu helfen. Denn wer den Namen des Herrn anruft, soll errettet werden. Tut kund unter den Völkern sein Tun. Warum? Wenn wir uns das allererste wichtige Tun Gottes, wo er sich unter dem Namen schon vorgestellt hatte, angucken, das war der Auszug der Israeliten aus Ägypten, wo er vorher Ägypten samt seinen Göttern platt gemacht hat. All die allmächtigen Götter der Ägypter, der großen Weltmacht, hatten keine Chance gegen diesen Gott dieses kleinen Hirtenvolks. Und das gleiche hinterher dann bei den Kanaanitern. Warum verkündigt unter den Völkern sein Tun, damit alle wissen, mit dem Gott habt ihr nichts zu spaßen? Das dürfen wir uns selber übrigens auch immer wieder sagen und dürfen es auch dem Teufel und seinen Dämonen entgegenhalten. Weißt du, mit wem du es hier eigentlich zu tun hast? Einem Kind des lebendigen Gottes. Das ist der, den du nicht einmal im Grab hast halten können. Singet und spielet ihm, also Musik machen für ihn. Redet von allen seinen Wundern. Das dauert lang. Das wichtigste Wunder ist seine Auferstehung. Und dann all die anderen Wunder, vor allem das wichtige Wunder auch noch, er hat mich zu einem neuen Leben gerufen. Der Wochenspruch diese Woche, 1. Petrus 1, Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir sind wiedergeboren worden und haben jetzt eine lebendige Hoffnung. Das ist ein großes Wunder. Ich bin nicht mehr derselbe wie früher. Und gerade wenn sich jemand später bekehrt, merkt man das nochmal ganz besonders. Wenn der Heilige Geist auf einmal Einzug in diesen Menschen hält, dann kriegt man mit, wo? Rühmet seinen heiligen Namen. Also nochmal wirklich seinen Namen groß machen. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Nicht, wer den Herrn sucht, soll nicht traurig sein, am Ende wieder weggehen und sagen, hat nichts gebracht, sondern darf sich freuen. Zum einen, weil Gott geholfen hat, weil Gott aus der Situation heraus geholfen hat. Und dann aber noch viel mehr, weil ich Gott selber habe erleben dürfen, weil ich Gott selber habe kennenlernen dürfen. Ich darf Gott kennen. Und zwar nicht nur über ihn Bescheid wissen, ich darf ihn persönlich kennen. Und nicht nur wie damals Israel, sondern ich darf ihn viel mehr kennenlernen als meinen persönlichen Heiland, als meinen Vater, als den Heiligen Geist, der in mir ist. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht. Suchet sein Angesicht alle Zeit. Später sagt Gott in Jeremia, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen. Gott spielt nicht Verstecken mit dem Ziel, dass wir ihn nicht finden, sondern er versteckt sich, damit wir ihn suchen, damit wir ihn finden. Das ist wie beim Ostereier verstecken, wenn wir noch von Ostern herkommen. Die Eltern oder Großeltern verstecken die Ostereier nicht, damit die Kinder nichts kriegen, sondern die verstecken es, damit die Kinder es finden und sich darüber freuen. Und so versteckt sich Gott manchmal auch, damit wir ihn suchen und uns dann umso mehr freuen über den Ort, wo wir ihn gefunden haben, weil wir da wieder etwas Neues über ihn erfahren haben. Gedenkt seiner Wunder, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes. Ihr, das Geschlecht Israels, seines Knechts, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten. Seine Zeichen und Wunder, und dann da sind es die Wunder seines Mundes. Das, was Gott durch sein Wort getan hat. Wir können noch mehr erzählen, wir können von den Werken seiner Hände berichten, die für uns ans Kreuz genagelt wurden. Also wir haben nicht nur den Mund, wir haben Gottes Hände, Gottes Arme dafür. Er ist der Herr, unser Gott. Er richtet in aller Welt. Das Richten bedeutet, er schafft Recht. Er ist gerecht dort. Es geht gerecht zu, auch wenn wir das nicht immer glauben. Aber Gott schafft es. Und er macht Gerechtigkeit dort, wo wir ihn lassen, wo wir uns darauf berufen. Du bist der Herr unserer Gerechtigkeit. Hallo? Gedenkt ewig seines Bundes, des Wortes, das er verheißen hat für 1000 Geschlechter, den er gemacht hat mit Abraham und seines Eides, den er mit Isaak geschworen hat, den er Jakob gesetzt hat zur Satzung und Israel zum ewigen Bund. Sein Bund, und jetzt wird hier nicht der Bund mit Israel genannt, sondern der Bund mit Abraham, der sich dann auf Isaak und Jakob und dann Israel allgemein ausgeweitet hat. Denn der Bund mit Abraham ist nochmal ein größerer Bund als der Bund Israels. Abrahams Bund war nämlich nur ein einseitiger Bund. In 1. Mose 15, als Gott einen Bund schließt mit Abraham, macht er das auf diese altmodische Weise, wie man es damals gemacht hat, einen Bund zu schneiden, so heißt es nämlich wörtlich. Abraham hat Opfertiere besorgt, hat sie alle zerteilt und eine Straße gebildet. Dann ist man durch diese Bundesstraße durchgegangen, beide Leute, beide Partner, und haben damit gesagt, wenn ich diesen Vertrag breche, soll es mir so gehen wie diesen Tieren und dir auch. Und was hat Gott gemacht? Er hat Abraham in einen tiefen Schlaf versetzt und ist selber allein durchgegangen. Er hat damit gesagt, ich allein bin verantwortlich. Bei Israel später war es, okay, das habt ihr zu erfüllen und wenn ihr das macht, dann werdet ihr gesegnet, wenn nicht, dann nicht. Und im Galaterbrief später, Kapitel 3, sagt Paulus ganz deutlich, dass Jesus für uns zum Fluch wurde, weil er am Kreuz hing. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Er wurde für uns zum Fluch, damit wir die Verheißung Abrahams bekommen. Wir haben nicht den Bund Israels für uns erneut bekommen, wir haben den Bund Abrahams für uns in Jesus bekommen. Weil Abraham gesagt wurde, in deinem Nachkommen werden gesegnet alle Geschlechter und dieser Nachkomme, der ist Jesus. Hier in den Psalmen kann man richtig tief hineingehen und das sind nur kurze Ausschnitte daraus. Und er sprach, dir will ich das Land Kanaan geben, das Los eures Erbteils. Also für Israel gilt Kanaan. Das ist euer Erbteil für immer. Wir haben nicht in dieser Welt ein Land. Wir haben natürlich schon das Anrecht in dieser Welt auch Besitztümer zu haben, weil Gott uns ja nicht einfach verhungern lassen will. Und es ist tatsächlich so, wir sollen nicht arme Bettelleute sein, wir sollen auch nicht steinreich sein, nicht in dem Sinne, dass wir, sondern wir sollen das, was wir haben, wieder einsetzen können für Gott. Und da, wo wir bettelarm sind, können wir es nicht, da, wo wir steinreich sind und nur an unseren Sachen hängen, können wir es auch nicht. Aber einen gewissen Reichtum können wir tatsächlich haben, den Gott schenkt, den wir für ihn einsetzen. Und dann ist das natürlich für uns nochmal ein besonderes Bild. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die himmlische suchen wir. Hebräer 13, aber den Vers habe ich gerade vergessen. Ich glaube Vers 14. Als sie noch gering an Zahl waren und wenige und Fremdlinge im Lande, da zogen sie von einem Volk zum anderen, von einem Königreich zum anderen. Er ließ niemand ihnen Schaden tun und wies Könige zurecht um ihretwillen. Tastet meine Gesalbten nicht an und tut meinen Propheten kein Leid. Das gilt für alle von Abraham bis zu Israel, als sie ins verheißene Land gezogen sind. Ständig waren irgendwelche Könige dran, denen Gott gesagt hat, hier, nein. Und das sagt Gott auch. Auch wenn wir als Christen Verfolgung leiden. Denn Paulus hat gesagt, alle, die fromm leben wollen, die gottesfürchtig leben wollen, müssen Verfolgung erleiden. Aber Gott sagt trotzdem, tastet sie nicht an. Der Feind kann uns nicht bis zum Ende antasten. Er kann uns sogar das Leben nehmen, wenn Gott es zulässt. Aber nicht mehr. So, noch weiter. Singet dem Herrn alle Lande, verkündigt täglich sein Heil. Hätte ich ins Hebräische gucken können, aber ich bin sehr sicher, das Wort für Heil ist hier Jeshua. Also Jesus. Jeden Tag aufs Neue. Martin Luther hat mal gesagt, wir müssen das Evangelium täglich erzählen, denn wir müssen es täglich auch wieder hören. Und wo können wir es am besten hören, wenn nicht durch uns selber? Dass wir uns wenigstens selber sagen, Jesus ist für dich gestorben und auferstanden. Und wenn wir es noch jemand anderem sagen, dann hören wir es ja auch. Das baut uns auf. Erzählt unter den Heiden seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wunder. Das ist wieder in diese gleiche Richtung. Unser Gott kann Dinge tun, die kein anderer kann. Und wenn er uns Dinge schenkt, die wir abgeschrieben haben, die wir nicht für möglich gehalten haben mehr, dann umso mehr. Weil die Leute um uns plötzlich merken, wow, das will ich auch. Und dann kommen sie vielleicht erst für den materiellen Segen, bleiben dann aber für das, was Gott ihnen sonst noch geben will, nämlich sich selbst. Denn der Herr ist groß und hoch zu loben. Denn alle Heidengötter sind Götzen. Der Herr aber hat den Himmel gemacht. Das Wort Götzen kann man auch übersetzen mit Nichtse. Alle Götter der Heiden sind nichts. Und damit ist nicht partout gemeint, dass bei den Götzen nichts wäre. Paulus sagt, extra hinter den Götzen stehen Dämonen. Aber die sind nichts im Verhältnis zum lebendigen Gott. Das sind Geschöpfe, mit denen wir es dann zu tun haben. Und wir können wählen. Will ich es mit den Geschöpfen zu tun haben und mich an die hängen, oder will ich mich an den Schöpfer selber hängen, der sich für mich ans Kreuz hat hängen lassen? Hoheit und Pracht sind vor ihm, Macht und Freude in seinem Heiligtum. Auch da haben wir wieder die Freude. Keine stille Freude, die sich nicht nach außen zeigt, sondern eine jauchzende Freude mit Lärm und Musik. Bringet da dem Herrn, ihr Völker, bringet da dem Herrn Ehre und Macht. Und Ehre und Macht darbringen kann auch einfach bedeuten, opfern. Heutzutage opfern ist manchmal etwas schwieriger, aber andererseits Geld opfern. Nicht nur den Zehnten geben, sondern noch mehr darüber hinaus, das sind dann die Opfer. Zeit opfern für Gott, Dank opfern, gerade dann, wenn ich nicht das Gefühl habe zu danken. Ihm zu singen, selbst wenn ich sage, ich will aber gar nicht. Das liegt mir nicht. Nee, auch dann singen. Gibt noch mehr, aber ich habe es gerade. Einfach unser ganzes Leben ihm hinlegen. Das wäre jetzt Römer 12 zum Beispiel. Ja, ich hake das jetzt gerade nur an, ich weiß. Aber irgendwas spricht jemanden dann an und ich baue drauf, dass der Heilige Geist dann weiter anstößt. Bringe da dem Herrn die Ehre seines Namens. Auch nochmal, also Gottes Ehre ist ihm ziemlich wichtig. Und wenn wir ihm wieder sagen, dein Name ist würdig, du bist würdig, dass du Lobpreis empfängst, stellen wir uns in die Position, wo wir hingehören, stellen wir Gott in die Position, wo wir hingehören, und dann kriegen wir allmählich mit, dass Gott alles andere in unserem Leben auch zurechtbringt. So, bringt Geschenke und kommt vor ihn und betet an den Herrn in heiligem Schmuck. Geschenke, wie kann Gott Geschenke nehmen? Der Gemeinde in irgendeiner Art und Weise Geschenke machen. Und nicht so, dass man hinterher sagt, ja, aber ich habe das jetzt hierher gebracht, dafür verlange ich was. Nee, ein Geschenk heißt bei Gott nicht ein Besteckungsgeschenk, sondern du gibst mir ein Geschenk, weil ich es wert bin. Wie ein Mann seiner Frau Blumen gibt, weil sie es verdient. Weil es halt eben seine Frau ist. Und nicht, damit er irgendwas dafür bekommt. Das kann dann auch noch sein, dass sie dann sagt, du bist so nett mit den Blumen, heute gibt es dein Lieblingsabendessen. Es fürchte ihn alle Welt. Im Moment, bringt Geschenke und kommt vor ihn, betet an den Herrn in heiligem Schmuck. Was ist unser heiliger Schmuck? Ehrerbietung, heiliges Leben. Freude tatsächlich auch. Und dass wir Jesus angezogen haben. Das ist der beste Schmuck, den wir haben können. Jesus, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Es fürchte ihn alle Welt. Fürchten? Ja, Gottesfurcht. Wer sich vor Gott fürchtet, hat keine Angst mehr vor den Menschen. Und in einer gewissen Weise tatsächlich Angst haben vor Gott, weil ich weiß, was er alles mir antun kann. Und zum anderen wieder so eine Furcht, wie man bei einem geliebten Menschen Angst hat, dass man ihm wehtut. Und dass man nicht möchte, dass dieser liebe Mensch wütend wird wegen irgendeiner Sache. Das bedeutet Gottesfurcht. Gott zu lieben und Gott zu fürchten ist kein Widerspruch. Es freue sich der Himmel und die Erde sei fröhlich. Bei dem Vers finde ich, Moment, erstmal, er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Ich heute bis mein Kopf nicht mehr so. Den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Das spricht jetzt nicht von irgendwie flacher Erdetheorie und so. Einfach nur, Gott hält die Erde fest. Und der Erdkreis kann tatsächlich auch die Erdkugel bedeuten. Und das Ding wankt nicht. Das schwankt nicht hin und her. Das ist nicht lose herum, sondern Gott hat die Erde tief vergründet in seiner Hand. Auch wenn er sie ins Nichts gehängt hat, wie es bei Hiob dann heißt. So, es freue sich der Himmel und die Erde sei fröhlich. Den Text kenne ich auf Hebräisch. Das ist ein herrliches Lied. Das haben wir heute nicht gesungen, aber ich singe es jetzt einmal kurz vor. Vielleicht kennt ihr es. Yismechu ha-shamayim, Yismechu ha-shamayim, Yismechu ha-shamayim, V'tagel ha-aretz. Yismechu ha-shamayim, Yismechu ha-shamayim, Yismechu ha-shamayim, V'tagel ha-aretz. Yeruhayam, 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 Uhulo me'o, Yeruhalam, 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 Uhulo me'o. Okay, den zweiten Teil kann ich immer ordentlich, den müsste ich nochmal nachgucken. Das wäre auch der Anfang des nächsten Verses erst. Also, es freue sich der Himmel und die Erde sei fröhlich und man sage unter den Heiden, dass der Herr regiert. Jesus Christus sitzt auf dem Thron. Und damit ist nicht der Thron im stillen Örtchen gemeint. Das ist der Thron, auf dem Baal sitzt, bei Elia. Das Meer brause und was darin ist, das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Das heißt, die ganze Schöpfung soll Gott loben. Es sollen jauchzen alle Bäume im Wald vor dem Herrn, denn er kommt zu richten die Erde. Wie soll mich freuen, dass Gott richtet? Ja, weil Gott Gerechtigkeit schafft. Und das ist für mich ein Problem, wenn ich nicht gerecht bin vor Gott. Aber wenn ich mich auf seinen Namen berufe, du bist der Herr unserer Gerechtigkeit, du schaffst mir das Recht, dass ich nicht mehr das bekomme, was ich von mir aus verdiene, sondern dass ich deine Barmherzigkeit bekomme und durch deine Gnade bekomme ich obendrein das, was Jesus verdient. Und dann brauche ich mir wieder gar keine Sorgen machen. Dann eifere ich schon noch weiter, dass Jesus durch mich möglichst viel tut. Denn je mehr er durch mich tut, desto mehr wird mein Lohn für das, was Jesus durch mich getan hat. Und dann freue ich mich umso mehr, dass er richtet. Dass er der Richter ist, der Schiedsrichter am Ende, der Preisrichter. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Der Vers ist ein bisschen mehr bekannt. Der kommt auch häufiger vor in der Bibel. Er ist freundlich oder wörtlich sogar einfach, er ist gut. Danket dem Herrn, er ist gut. Das dürft ihr mal durchkauen. Gott ist gut. Und was heißt das? Nette Verbindung zum Beispiel, da ist Matthäus 7,11. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Wenn Gott doch gut ist. Gott ist gut und er meint es gut. Und Gott ist der Einzige, der es gut meint und gut macht, und zwar gleichzeitig. Bei Gott ist nicht gut gemeint, das Gegenteil von gut gemacht. Bei ihm ist es immer das Gleiche. Und sprecht, hilf uns Gott, unser Heiland, unser Retter, unser Jeschua, unser Jesus. Hilf uns, Jesus, unser Heiland. Und sammle uns und errette uns von den Heiden. Und das zum einen von der äußeren Bedrängnis, aber auch von der geistlichen Bedrängnis. Die geistliche Bedrängnis ist ja bei Israel nicht ganz so offensichtlich. Kann man dann aber eben auch immer sehen. Aber bei uns ist die geistliche Bedrängnis auch sehr wichtig. Dass wir wissen, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Mächten und Gewalten, die wesentlich stärker sind als wir, aber wir haben den Stärkeren auf unserer Seite. Dass wir deinen heiligen Namen preisen und dir Lob sagen. Warum soll er das machen? Kriegt er Lob und Preis. Und das ist nicht, weil Gott so ein großes Ego hätte, sondern damit alle Leute erkennen, wer er ist. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Auch das doch herrlich. Und alles Volk sagte Amen und lobe den Herrn. Amen, so ist es. Das steht fest. Das ist das gleiche Wort, das mit dem Glauben zusammenhängt im Hebräischen. Und lobe den Herrn, das heißt auf Hebräisch Halleluja. Also vorne steht mitunter nur einer und spricht Gottes Lob aus und alles sagt dazu Amen und Halleluja. Lobet den Herrn. Und David ließ dort vor der Lade des Bundes des Herrn den Asaf und seine Brüder, damit sie den Dienst täten vor der Lade alle Zeit, wie es jeder Tag erforderte. Also er hat Asaf dort gelassen. Du bleibst dort. Und natürlich die Leute, die bei dir sind. Dazu Obed-Edom und seine Brüder, 68 Mann, und Obed-Edom, den Sohn Jedutuns, und Hosea als Torhüter. Und den Priester Zadok und seine Brüder, die Priester bestellte er bei der Wohnung des Herrn auf der Höhe bei Gibeon. Das Gibeon, das wird dann nochmal wichtig bei Saul, bei Salomo. Gibeon liegt ganz nah dran an Jerusalem, aber ist halt ein bisschen weg. Dass die Bundeslade jetzt aber tatsächlich drin steht in Jerusalem, in diesem Zelt, und die Stiftshütte ist ganz nah dran. Da ist noch nicht komplett das gekommen, was bei Salomo kommt, wo David jetzt aber auch schon darauf hinarbeitet im nächsten Kapitel. Das kommt beim nächsten Mal dann. Dass sie dem Herrn täglich Brandopfer darbrächten auf dem Brandopferaltar am Morgen und am Abend, wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, das er Israel geboten hat. Die Brandopfer eben als Bild für Jesus und morgen und abend, morgens 9 Uhr und 6 Stunden später um 15 Uhr ist der Abend schon. Zwischen diesen beiden Uhrzeiten finden alle Opfer des Tages statt. Alle. Beim Morgen- und beim Abendopfer wird auch noch das Räucheropfer dargebracht, dass unsere Gebete hinaufsteigen. Um auch nochmal zu zeigen, unsere Gebete hängen mit Jesu Opfer auch zusammen. Und die Zeit 9 bis 15 Uhr war die Zeit, in der Jesus am Kreuz hing. Weil in Jesus alle Opfer ihr Ziel haben. Dazu ist der Hohepriester Zadok. Zadok heißt übrigens Gerecht oder Gerechtigkeit. Das ist eben taten bei Gibeon. Und mit ihnen Hämmern und Jedutun. Jedutun kommt in einem Psalm vor, aber ich habe gerade vergessen, welcher. Und die anderen Erwählten, die namentlich bestimmt waren, um dem Herrn zu danken, dass seine Güte ewiglich währt. Haben wir auch gerade nochmal gehabt. Seine Güte, er ist freundlich oder er ist gut und seine Güte währt ewiglich. Er ist immer gut. Mit Trompeten und hellklingenden Zimbeln und mit Saitenspiel zur Ehre Gottes. Die Söhne Jedutuns aber machte er zu Torhütern. Und alles Volk zog hin, ein jeder in sein Haus, und David kehrte auch heim, sein Haus zu segnen. Und an dem Punkt begegnet ihm dann Michal übrigens. Jetzt, nachdem alles so groß gefeiert ist und all das jedem Menschen mitgegeben wurde, also Brot, Fleisch und ein Rosinenkuchen, um die Tischgemeinschaft mit Gott zu haben, um den Bund wiederherzustellen, all das, was danach passiert ist, zeigt uns jetzt, wir können nach Hause gehen und unser Leben wieder leben. Es gibt Leute, die immer beim Heiligtum sind, aber das Wichtige ist vor allem, dass wir auch wieder ausgesandt werden und dort Gottes Namen weiter groß machen und dort unseren Alltag weiterleben, aber wissend, dass wir mit Gott in einer Reihe stehen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir dafür, dass du zu uns sprichst. Lass dein Wort Frucht bringen. Lass es tiefe Wurzeln schlagen, dass wir die Frucht bald sehen. Danke, dass wir mit dir Gemeinschaft haben dürfen an deinem Tisch. Und dass wir wissen dürfen, du kämpfst für uns. Du handelst, wie du es für wichtig hältst und für richtig hältst. Und wir danken dir dafür, dass wir das heute und morgen und überhaupt immer in Anspruch nehmen dürfen, weil du gut bist. Und zwar immer. Amen.